Ozean heißt das Werk von Veljo Tormis. Da ist auch ein Schneesturm dabei. Den haben wir gehört mit dem Estonian Finnish Symphony Orchestra, geleitet von Anu Tali. Anu Tali, eine estnische Dirigentin, eine besondere, Herr Lenz?
Ja, absolut. Das ist eine besondere Dirigentin, weil sie, und das zielt sofort auf unser Programm, weil sie natürlich prädestiniert ist für die Musik von Sibelius, aber auch von Stravinsky, denn sie hat in St. Petersburg und in Helsinki studiert. Und ich bin der Meinung, dass sie gerade die beiden Werke einfach sehr authentisch mit uns erarbeitet hat und da wirklich auch mit sehr, sehr viel Fleiß und unnachgiebig die jungen Menschen zu dieser Klangsprache gebracht hat.
Sönke Lenz ist Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters und Anu Tali wird die Wintertournee dirigieren, Nordlicht und Feuervogel. Wir haben ja schon so ein bisschen gehört, was da zu hören ist. Der Feuervogel, Stravinsky, Sibelius, Mendelssohn, Bartholdy ist noch mit dabei. Ja, die Frau hat normalerweise Engagements beim Deutschen Symphonieorchester Berlin, beim Royal Philharmonic Orchestra, beim Mozarteum Orchester Salzburg. Pianistin ist sie auch, damit hat sie, glaube ich, mal gestartet, ne? Okay, wie kam es jetzt zu dieser Verbindung mit dem Piano?
Ehrlich gesagt war es mein Wunsch. Ja. Also ich habe die schöne Position, dass ich mir überlegen darf, wer für dieses Orchester eine schöne Bereicherung ist und wer mit den jungen Menschen arbeiten sollte. Und ja, diese Assoziation, eine Januararbeitsphase, wir haben diese jetzt auch in Blossin gemacht. Das ist so hinter Königs Wusterhausen, wo es ja tief verschneit war am zugefrorenen See und irgendwie passte das alles perfekt. Und als hätte ich es geahnt, passte eben da auch das Programm und der Wunsch, mit Anu Tali zu arbeiten, ist eigentlich aus dieser Programmidee heraus entstanden. Und ich freue mich wahnsinnig, dass, wenn wir dann am Sonntag auf der Bühne stehen, dass ich glaube, dass das sehr gut zusammengeht und gut aufgeht.
Und immerhin dirigiert sie ja Deutschlands jüngstes Spitzenorchester, wie sie immer so schön sagen.
Genau. Das ist ein Zitat. Genau. Das hat Gerd Albrecht mal gesagt und wir haben es natürlich sehr gerne notiert.
Ja,
und,
genau. Ja. Genau. Also sprich, sie hat das Programm nicht mitbestimmt, aber sie passt perfekt zu diesem Programm. So habe ich es jetzt verstanden. Sibelius, Stravinsky, Mendelssohn. Ja, Nordlicht und Feuervogel heißt es ja. Ein wunderschöner Titel, finde ich, für so eine Wintertournee. Und braucht ja auch schon ein großes Orchester, gerade so beim Stravinsky. Und das ist das Bundesjugendorchester ja auch. Wie viel machen da gegenwärtig mit?
Es sind über 90, die auf der Bühne sind. Und das soll natürlich auch ein großes Orchester sein, weil es ja eine Fördermaßnahme ist und wir wollen so viele junge Menschen, die befähigt sind, mitzuspielen, wollen wir auch mitnehmen. Und das ist auch der Grund, warum wir wenig Barockmusik machen, obwohl das natürlich wunderbare und hörenswerte und spielenswerte Musik ist, aber die Ensembles sind so klein. Und wir wollen gerne eigentlich mindestens 80 bis 100 junge Menschen auf jeder Tournee dabei haben.
Junge Menschen in welchem Alter? 14 bis 19?
Ja,
das stimmt, genau. Und vielleicht nochmal allgemein, wer kann da überhaupt mitmachen? Also ich vermute mal nicht wirklich jeder, weil es ist ja wirklich Spitzenqualität.
Naja, jeder in dem Sinne, dass es sozusagen keine Zugangsbeschränkungen außer die musikalische Qualität gibt. Also wir machen einmal im Jahr ein Probespiel, da kommen inzwischen, das Größte war jetzt tatsächlich seit Jahren das Größte mit 260 Kandidatinnen und Kandidaten. Und dann gibt es 6 Jurys, die tagen und hören sich jeden Einzelnen an und entscheiden dann, wer gut genug ist. Und das ist die Eingangsvoraussetzung, dass man das schafft und eben in diesem Alters, in dieser Altersspanne ist. Und dann geht es ins Orchester. Man kommt dann in dem Folgejahr rein und hat dann eine Arbeitsphase als Probearbeitsphase, weil sich manchmal doch herausstellt, dass der ein oder andere zwar ein tolles Probespiel macht, aber in diesem, Sie haben es ja gesagt, in diesem großen Kosmos-Orchester dann vielleicht doch noch nicht erfahren genug ist und vielleicht ein bisschen untergeht oder sich mit der Orientierung das schwer fällt, weil man ja einfach auch sehr differenziert hören muss. Man muss sich in die Gruppe eingliedern, man muss einfach gewisse Fähigkeiten haben oder eben schnell erlernen. Die Flexibilität, nach dem Dirigenten, einer Dirigentin zu spielen, all diese Dinge.
Kriegt man das schnell raus, ob das passt oder nicht?
Ja, das kriegt man relativ schnell.
Also, weil ein bisschen Probezeit ist ja bestimmt ganz gut.
Ja, man muss, na klar, man muss erstmal warm werden mit der Gruppe und man muss dann reinwachsen, aber wir haben ja immer am Anfang so eine Zeit, wo Dozierende kommen und die Stimmgruppen einstudieren und da kann man dann immer auch nochmal sehen, wie die jungen Menschen so in dieser Gruppe, in dieser kleineren Gruppe, also zum Beispiel in der Bratschengruppe oder so, für sich reagieren können. und dann wächst das eben im großen Orchester zusammen und es ist auch in der Regel so, dass alle bestehen. Also es gibt dann hier, man darf auch eine zweite Runde machen.
Super. Jungs, Mädels so im Verhältnis?
Ziemlich ausgeglichen.
Ah, okay, okay. Sie kennen dieses Orchester in- und auswendig, muss ich mal sagen, bei wechselnder Besetzung. 21 Jahre sind Sie jetzt schon Orchesterdirektor dort. Haben Sie eigentlich sowas wie eine Entwicklung erlebt? Also sind die Kids von damals anders als die Kids von heute?
Ja, ich glaube schon, dass man das sagen kann. Es gibt aus meiner Sicht, ja, es ist eine differenzierte, muss man differenziert betrachten, okay, glaube ich, weil die Qualität insgesamt erstaunlicherweise wächst immer weiter. Also das heißt, die Probespiele werden immer besser, es wird technisch immer besser, auch musikalisch wächst es weiter.
Warum?
Das können wir uns alle nicht so genau erklären. Also natürlich ist die Verfügbarkeit von Aufnahmen, vielleicht auch hier und da die Möglichkeit, früh gute Lehrer zu finden und sich besser zu orientieren, verbessert so diesen Weg nach vorne. Dann gibt es aber auch die Entwicklung, ich glaube, das kommt durch die Schulzeitverkürzung und das Bachelor-Master-System, das alles eher stromlinienförmig gedacht wird, mhm, und dass die Jugendlichen eigentlich sehr stark das schon früh antizipieren und dieses Gefühl, ich muss früh gut werden, um zu bestehen, das hat sich, glaube ich, bis in die Kunst hinein durchgesetzt und das hat aus meiner Sicht natürlich nicht nur Positives.
Ja, ich habe auch gerade, es ist interessant, aber ist das nur gut, habe ich jetzt auch gedacht.
Ich glaube nicht, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass junge Menschen auch Umwege machen dürfen, ja, und vielleicht auch Sachen ausprobieren, die nicht so auf dem Weg liegen, aber das ist eine Tendenz. Jetzt ist in den meisten Bundesländern ja, ist man wieder auf 13 Jahre zurückgegangen in der Schule. Das kommt, glaube ich, auch der musikalischen Bildung zugute.
Hoffentlich.
Solange der Musikunterricht dann wieder stattfindet, aber es gibt eben dann doch auch vielleicht hier und da mehr Freiheit, wieder Dinge zu tun, die außerhalb des schulischen Kontextes sind. Aber das ist so eine Entwicklung, die, glaube ich, auch dazu führt, dass die jungen Menschen besser werden. Und infolgedessen steigt dann auch immer mehr das Niveau dieses Orchesters.
Die sind ja wirklich alle noch in der Schule, also die meisten zumindest, 14- bis 19-Jährige. Und jetzt in dieser Winterarbeitsphase dann sehr on Tour. Blossin war das, ne? In
Brandenburg, genau.
Da war dieses Jugendbildungszentrum, genau. Wie kann man sich das vorstellen? Was passiert da? Was geht da ab?
Ja, das ist ja total in der Einsamkeit gelegen und das ist gut für uns, weil es eben keine Ablenkung gibt. Man kann nicht abends noch irgendwo in die Kneipe oder man kann eigentlich nur einen Spaziergang um den See rum machen. Und wir können uns wirklich wie in so einem Campus, wie so ein Camp irgendwie auf die Musik konzentrieren. Und das ist natürlich der Fokus, aber wir machen auch andere Sachen. Es gibt auch Spieleabend, es gibt auch einen bunten Abend, der berühmte bunte Abend, bei dem dann alle zusammen feiern bis spät in die Nacht. Am nächsten Tag darf man dann auch ausschlafen und es wächst eine Gemeinschaft zusammen. Und darum geht es natürlich ganz stark bei einem Orchester. Da kann man nicht von Einzelkämpfern sprechen, sondern wir müssen wirklich eine Gemeinschaft bilden. Und da gibt es Höhen und Tiefen, auch das gehört zur Wahrheit. Aber ich glaube, das Orchester wächst unheimlich schnell, unheimlich gut zusammen. Und das hört man am Ende musikalisch. Und darum geht es, wenn wir in so einem Camp einziehen, dass man wirklich wie so eine Teambuilding-Maßnahme durchführt.
Ja, und dann kann man auch mal ausschlafen. Ich kann mir schon vorstellen, was so los ist, sonst nämlich nicht. Ja, im Sommer war übrigens Dirk Kaftan bei uns. Der Dirigent hat das BJO in diesem Jahr bei Young Euro Classics dirigiert und er hat eben von der sommerlichen Probephase erzählt, also auch sowas Ähnliches. Ich habe schon überlegt, das ist schon so ein bisschen wie Klassenfahrt, ne? Weg von zu Hause, auch die Jüngeren.
Absolut.
Das ist ja nicht so einfach, kann ich mir vorstellen. Das herausfordernd, nun sagten sie selbst, es gibt keine Kneipe in der Nähe, da wo sie gerade sind, weil das ist ja wirklich so ein Alter, wo es auch mal drüber hinausgeht. Ich weiß nicht, sind Kinder, Jugendliche, Jungs wie Mädchen, die Musik machen, anders als andere? Oder ist es auch für die insgesamt herausfordernd?
Würde ich jetzt nicht sagen. Es ist natürlich, ich sag mal, die Disziplin, die sie an den Tag legen müssen, um am nächsten Morgen wieder fit da zu sein und dann am Tag 6 Stunden hochkonzentriert zu proben. Das fordert natürlich sein Tribut. Das heißt, man kann jetzt nicht jeden Abend bis in die Puppen feiern. Aber feiern gehört auch dazu. Und wie ich schon sagte, im BJO sind Freundschaften entstanden, die fürs Leben halten, und es sind sogar Ehen entstanden. Wir haben sogar schon die zweite Generation von BJO-Lern sozusagen bei uns gehabt. Also da wächst eine starke Gemeinschaft zusammen, und dafür braucht man auch diese freien Slots, diese freien Zeiten und auch Ausgleichsmöglichkeiten, die eben, ich sag mal, kognitiv nicht so anspruchsvoll sind.
Verpassen die jetzt irgendwas Wichtiges in der Schule?
Das ist eine Frage der Definition, was wichtig ist.
Klausuren oder so
ganz wichtig. Ja, also in der Tat, die meisten müssen natürlich aus der Schule befreit werden. Mhm. Und das klappt auch bei den meisten ganz gut. Aber wir haben jetzt eine junge Dame gehabt, die hat jetzt auf der Phase von uns beaufsichtigt Klausuren geschrieben.
Echt?
Die wir jetzt dann in die Schule zurück nach Baden-Württemberg schicken müssen. Und wir haben jetzt sozusagen hoheitliche Aufgaben übernommen, indem wir das beaufsichtigt haben. Aber das ist, gerade wenn wir Ostern auf Tour sind, ist das nochmal ein Zacken heftiger, weil dann Abiturklausuren anstehen, und dann gibt es wirklich Verrückte, die, was ich nicht, morgens in Berlin spielen und dann schnell in die Heimatstadt fahren und Abitur schreiben und wieder zurück. Also
Wahnsinn.
Das ist ein sehr hohes Commitment, ein sehr hoher Einsatz, den die jungen Menschen bringen, aber weil sie es einfach so lieben.
Ja, da geht das. Das Bundesjugendorchester, ich frage mich, inwieweit das auch für viele eine Art Vorbereitung auf einen möglichen musikalischen Beruf ist.
Ganz sicher, und ich glaube, ein sehr wertvoller Aspekt. Also erstens wissen wir, dass über 80% in Musikberufe gehen.
80%.
Jedenfalls war das vor 10 Jahren die Untersuchung, die von der wir annehmen, dass das immer noch so einigermaßen stimmt.
Und ich glaube sogar, ich habe was gelesen, dass 20 Mitglieder der Berliner Philharmoniker ehemalige.
Ja, das ist so die Zahl, die, also das wechselt ja auch bei den Philharmonikern immer mal so ein bisschen, aber das ist so der Prozentsatz, der ganz gut hinkommt.
Spricht für die hohe Qualität, unbedingt.
Ja, ich würde sogar behaupten, dass es wahrscheinlich das Jugendorchester, das sozusagen die meisten Berliner Philharmoniker hervorgebracht hat. Mhm. Und am Konzert am Sonntag werden auch ein paar Philharmoniker mitspielen. Die setzen sich einfach mit in die Streichergruppe.
Schön.
Und wir feiern auf diese Weise unsere Patenschaft mit denen.
Genau, die haben eine Patenschaft. Deshalb ja auch die Matinee dann in der Berliner Philharmonie morgen um 11. Kommen wir noch genau dazu. Jetzt erstmal nochmal zu Ihnen. Sie sind ja dort schon, ich habe es gesagt, 21 Jahre Orchesterdirektor und werden als warmherziger Papa für die Mitglieder, auch für die Ehemaligen bezeichnet. Wenn man sowas so lange macht, dann muss man das wirklich mögen. Also was genau lieben Sie an dieser Tätigkeit?
Ja, das sind drei große Säulen, die ich zu verantworten habe. Das ist einmal die künstlerische Planung, die natürlich wahnsinnig viel Spaß macht. Alle, die mit Musik zu tun haben, wissen, was das für eine tolle Aufgabe ist, sich Gedanken zu machen, welche Programme zusammenpassen, wo man sie spielt, mit wem man sie spielt und wo man dann auf Tour geht. Das zweite ist eben das Organisatorische. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen in Bonn zusammen, dass wirklich alles dann auch auf Tour geht, wie so ein Wanderzirkus, der dann seine Zelte aufschlägt und abends wieder abreißt.
Sicher auch herausfordernd. Also sowas Absolut. Muss man dann auch
ja,
mögen.
Genau. Und das Dritte ist natürlich auch die finanzielle Verantwortung. Und das Geld zusammenbringen ist auch keine ganz so leichte Aufgabe. Wir haben nur ein Drittel, inzwischen leider nur ein Viertel des Geldes, sind öffentliche Mittel. Der Rest, den müssen wir erwirtschaften und durch Sponsoren spenden, auch einwerben. Aber dieser Dreisprung, der macht mir große Freude, weil das alles drei Sachen sind, die mir liegen, glaube ich, und an denen ich Freude habe. Und ich sag mal, das i-Tüpfelchen ist natürlich der Kontakt mit den jungen Menschen, die Freude daran, sie zu begleiten, auch zu sehen, was aus ihnen wird. Und Sie haben es angesprochen, es sind, glaube ich, über 4000 Ehemalige inzwischen, natürlich nicht in meinen 20 Jahren, aber insgesamt.
Ja, Wahnsinn.
Aber die trifft man überall
wieder. Und auch viele berühmte. Tabea Zimmermann fällt mir zum Beispiel ein.
Ja, Tetzlaff, Alban Gerhardt, alle möglichen, sind sehr, sehr viele.
Super.
Und wenn man die wieder trifft, dann sieht man dieses Leuchten in den Augen, wenn das Stichwort BJO fällt. Und das,
cool.
Das belohnt für alles.
Ja. Kommen Sie noch dazu, Kontrabass zu spielen?
Ja, ich komme dazu.
Im Ernst?
Ich hab mir wieder ein Orchester gesucht und bin jetzt mittwochs abends immer in der Kölner Orchestergesellschaft am Kontrabass.
Toll. Ich habe gerade überlegt, vielleicht wenn da mal Mangel an Kontrabassisten ist, dass Sie auch schnell mal einspringen können.
Ich weiß nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Okay. Nicht im Konzert, in der Probe habe ich das schon hier und da mal gemacht. Und so zum Spaß ab und zu, ja.
Genau. Vielleicht noch kurz zum Konzert. Morgen geht's los zu der Tournee. Jean Sibelius ist dabei, Felix Mendelssohn bei Dr. Holdys Violinkonzert. Darauf möchte ich hinaus. Dafür braucht es ja einen Solisten. Das ist jetzt aber keiner von den aktuellen Violinen.
Nein, das ist Stephen Watts, der auch ein junger Solist ist, an der Kronberg Akademie studiert hat.
Ich glaube, 30 wird er in diesem Jahr.
Genau, das kann man, glaube ich, noch als jung bezeichnen.
Ja, unbedingt.
Und der passt unheimlich gut. Natürlich sind die Geiger und Geigerinnen musikalisch schon absolut verliebt in ihn. Wir haben ja gestern eine öffentliche Probe gespielt hier in Berlin und man sah die Freude der Jungen, vor allen Dingen der Streicher natürlich, weil der einfach ein fantastischer Jugendlicher, auch sehr dynamischer Mensch ist, der auch den Mendelssohn sehr dynamisch abliefert, wollte ich jetzt sagen. Das klingt
interpretiert.
Ein bisschen, ja, interpretiert so. Und eigentlich so über die Bühne bringt, das ja, ist schon toll. Ja.
Nordlicht und Feuervogel, die Wintertournee des Bundesjugendorchesters, übrigens mit insgesamt 6 Konzerten. Morgen geht's los mit der Matinee in der Philharmonie Berlin um 11 Uhr und dann auch zum ersten Mal unter der Leitung der estnischen Dirigenten Anu Talli. Wir haben auch gleich noch ein paar Radio 3 Karten dafür, das schon mal vorher weggesagt, aber erstmal sage ich Ihnen Dank, Herr Lenz, Sönke Lenz, Orchesterdirektor des Bundesjugendorchesters, schon 21 Jahre. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Und außerdem wollen wir das Bundesjugendorchester jetzt auch noch mal hören. Das wird eine Aufnahme von Young Euro Classics von 2019 mit dem ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Und danach, hier klingelt es nämlich schon, danach gibt es dann bei uns die Tickets.